Liebe, Sex, Tod. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter.
Da sind wir wieder. Hätte man das Vorgespräch angehört, hätte man auch denken können, wir machen so Apothekenumschau-Podcast. Weißt du, es ging gerade.
Ich höre ja so einen Podcast von so einem hör zu, Mediziner, der ist auch schon alt.
Ja.
Jetzt ist mir gerade sein Name entfallen, weil den habe ich oft meiner Mama geschickt. Der ist wirklich total interessant und jetzt höre ich den wirklich freiwillig auch immer,
ja.
Weil da geht es genau auch so um Übungen und was weiß ich nicht, was man machen könnte, wenn man älter wird und wie viel Sport ist eigentlich gesund und so.
Aber Sport ist eigentlich gesund? Das ist, finde ich, wirklich interessant.
Ja, aber ich finde auch, wir erweitern jetzt mal unsere Kompetenz. Wir haben noch gar keine Ahnung davon.
Findest nee, du ich dachte, du hast ja irgendwas gehört, was du mir jetzt als Tipp geben kannst.
Hören tut man immer was. Also für dich ist sehr viel Sport gesund. Und
so, aber darum geht's heute nicht. Es ist ein trauriger Anlass. Ende Juli ist Tom Müller verstorben. Und es war euch ein großes Anliegen, ihm eine ganze Folge zu widmen, weil ihr dem ja auch sehr viel zu verdanken hattet. Er war Leiter des Hansa-Tonstudios, des legendären Hansa-Tonstudios. David Bowie hat da aufgenommen. Er hat 72 da angefangen als Tontechniker. Irgendwann hat das geleitet, die große Ehre auch mitbekommen und hat eben auch euch entdeckt. Und könnt ihr nochmal zurückgehen, damals in die Zeit Berlin, wie euer erstes Aufeinandertreffen war?
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich will vorher nochmal so erzählen, wenn man älter wird, also so älter so wie ich jetzt zum Beispiel, ein Tod gehört natürlich irgendwie halt auch dazu. Ne?
Mhm.
Und da ich jetzt Tom war ja so wichtig für mich, dass ich mir das rausnehme zu sagen, also Tom findet das voll in Ordnung, wenn wir jetzt auch mal lachen zwischendurch und so, ne? Also
ja.
Und seine ganze herrliche Familie sowieso. So, und die eine Frage war, wie wir ihn kennengelernt haben.
Mhm. Wie es damals war.
Weil das war eigentlich Kult, weil Anna und ich spielten in einem ganz kleinen Club. Hier, es war kein Club, sondern eine Galerie, die hieß Galerie Bellevue. Und die war in der, wie hieß die Straße nochmal? Das war doch später unsere ganz lange Adresse.
Für eine Therapie. Wir sind ein Stockwerk höher dann in die Therapie gegangen.
Ja, aber das war 20 Jahre später.
Aber es ist schon irgendwie ein komischer Zufall, irgendwie, wie das Leben so. Also Berlin ist ja gar nicht.
Kaum Donnerstagmorgen, 11 Uhr und
ich spreng das
schon
Thema.
In so einem esoterischen Talk.
Überhaupt nicht, aber ich find's das nicht ein bisschen eigenartig.
Dass das Haus, in dem wir Tom Müller kennengelernt haben, dass wir 20 Jahre später dort zur Therapie gehen, das ist für mich eine Berliner Geschichte. Wenn mir das so ein Drehbuchschreiber schreiben würde, würde ich sagen, das ist ein bisschen unrealistisch.
Ja.
Aber das war so. Also in diesem legendären Haus geben Anna und ich ein Konzert. Und zwar unser gefühltes 10.
Das stimmt nicht. Das war noch nicht so viel. Wir haben, es gab ein Konzert, das lief ganz gut. Das zweite Konzert war total schlimm. Und ich glaube, das war das dritte oder vierte Konzert in der Galerie Bellevue.
Ja, aber dazwischen waren, das war definitiv, nachdem wir ausgebucht wurden, schon im Schwurz.
Na klar, wir,
und das
ja,
war
ja.
Definitiv, und wir haben, wenn du dich erinnerst, wir haben immer im Wechsel gespielt, Galerie Bellevue, Schwurz, Galerie Bellevue, Schwurz.
Aber ich weiß es und wirklich, es waren nur 40 Leute da oder 30.
Das auf jeden Fall, sagen wir, unser achtes Konzert.
Ja.
Können wir uns darauf einigen.
Ja.
Und wir hatten aber eigentlich schon das, was wir dann die nächsten 20 Jahre fortgeführt haben. Es war schon alles eigentlich klar. Also wir singen, Anna zieht sich um, dann singe ich irgendein Lied.
Kosmos.
Damals Kosmos, Zigarette danach gab es noch nicht. Und ganz viele von diesen Liedern, die Tom an dem Abend gesehen hat, haben wir dann später auf Platten aufgenommen und die haben wir dann Jahre später ja re-released auf unser Best-of-Album, obwohl wir nie einen Hit hatten. Wurde das dann ein Best-of-Album und die wurden dann bekannt. So, warum erzähle ich das? Weil an diesem Abend kam aber alles aus, ich hatte so ein Keyboard, das hatte einen Sequencer drin, da konnte man die Musik drin speichern sozusagen und konnte immer ein bisschen was live dazu spielen und der Rest kam aus dem Keyboard raus, weil wir hatten ja gar keine Musiker.
Ja.
So, und dann standen da Anna und ich und das Licht, ich glaube, das Licht hat in dem Fall noch der von der Galerie Bellevue immer gemacht.
Also ich habe mich auch mal versucht an dem Licht, ich glaube beim zweiten oder dritten Konzert und ich dachte, es wäre so ganz toll, wenn ich so grüne Folien irgendwie über das Licht mache, um das so ein bisschen mystischer zu machen. Anna und Peter, also vor allen Dingen Anna, sah so krank aus.
Ich erinnere mich daran.
Natürlich.
Du warst auch mal unser Licht.
Ja, natürlich. Weil ich so dachte, also ich das macht man so einfach. Habe ich einfach so Folien ausgeschnitten und die so dran geklebt mit Tesa.
Ah.
Ich glaube, der war einfach Licht an und aus, Peter. Da war nicht viel.
Ja, ja, der hatte, der liebe
Lichtschalter.
Mensch von der Galerie hatte so ein ganz kleines Besteck und den Ton habe ich nebenbei selbst gemacht. Mhm. Also so. Nur um und, das so zu erzählen. Weil, und dann so. Und Tom, und wir spielen also unser Konzert. Und Tom war zu der Zeit in einer Reha in Berlin, weil der hatte kurz davor einen Herzinfarkt erlitten. Und in der Reha, Sinn und Zweck der Reha ist eigentlich, oder damals, heutzutage ist das zum Glück lockerer, du kannst auch eine ambulante Reha machen, aber damals halt nicht. Er hat also in der Berliner Zeitung über uns gelesen, einen Artikel. Wir hatten komischerweise eine Journalistin, hat ein Interview mit Anna und mir gemacht.
Nein, das stimmt nicht. Die hat ein Interview nur mit dir gemacht.
Du hast recht, danke.
Und zwar, das muss man nämlich auch nochmal, ich weiß nicht, vielleicht haben wir es auch schon 100-mal erzählt. Die hieß Jana.
Ja, ja,
Jana. Und die hat einfach, wir hatten eine Freundin, die war in Anführungsstrichen Managerin, Vera, und die hat aber irgendwie in Spandau gewohnt, und weil wir hatten kein Telefon. Und die hatte das einzige Telefon im Freundeskreis, und die Berliner Zeitung, also Diana, hat da angerufen, und diese Vera konnte uns nicht informieren, dass Jana vor der Tür steht. Mhm. Und dann stand Jana vor der Tür, und wir hatten so eine Rümpelwohnung, also wir hatten wirklich so eine Sperr, also wirklich, also eine total verrümpelte Wohnung. Und wir haben dann halt gesagt, sie soll 20 Minuten warten. Haben alles, also es war schon ein bisschen dunkel, und haben dann Kerzen angemacht. Mhm. Und dann gesagt, jetzt können Sie reinkommen. Und dann hat Peter das Interview gegeben, der Berliner Zeitung.
Schöne genau, Geschichte. Aber Sie haben mir nie gesagt, die war nämlich auch jung.
Das stimmt.
Und das Tolle war, ich hatte dann eine Kassette hingeschickt mit unserer Musik. Das gehört alles noch zu Tom Müller, wie wir uns kennen, dazu, um das nachzuvollziehen. Also eine Kassette hingeschickt mit unserem, mit den Demos. Das waren einfach, ich hatte so ein, ja, damals sogar tatsächlich nur ein Vierspurgerät und habe damals damit die Demos gemacht, an die Berliner Zeitung geschickt. Und anscheinend wollten die mit uns sprechen. Sie kam, du hast recht, das waren nur du und ich.
Ich glaube, die fanden uns lustig.
Ich weiß immer nicht, warum du dich immer so klein machen musst. Die fand uns jetzt
wir haben heute lustig. Schon darüber geredet, dass ich ja kein Narzissmus
Die wurde ja nicht dafür bezahlt, dass sie dann einen guten Artikel über uns schrieb. Ich glaube, sie fand das wirklich gut. So, und
die Überschrift war, weißt du die noch? Doch, das ist auch lustig. Die neue deutsche Hoffnung, die neue deutsche Hoffnung nach Grönemeyer.
Kleiner ging es dann auch nicht.
Na, Ulf, ich weiß immer nicht, das war schon damals ein Riesending. Deswegen, das war jetzt nicht lustig, das war ein Riesending. Ohne diese Überschrift wäre doch Tom Müller nicht aus der Reha abgehauen. Mhm. Also lass mich das doch mal jetzt bitte positiv erzählen. Also der arme Tom ist also im Krankenhaus in der Reha gelangweilt und liest diesen Artikel, die Berliner Zeitung, rede nicht von der WZ, sondern das war ja kurz nach der Wende, das war die Berliner Zeitung. Mhm. Ja. Und das hat ihn so angefixt, dass er gesagt hat, okay, ich hau jetzt ab aus der Reha und gehe in dieses Konzert. So, und dann spielen der Anna und ich, und dann danach kommt er dann auf mich zu und sagt, damals gab es ja Visitenkarten, und sagt, mein Name ist Tom Müller, ich habe mal Nina Hagen produziert, ich habe jetzt ein kleines Studio für Mastering, ruft mich doch mal an. Mhm. Und dann dachte ich natürlich erstmal, ich werde verarscht. Weil das kam mir alles zu obskur vor. Also da bin ich ganz anders als Ulf, weil ich, also, ich dachte, das kann nicht sein. Mhm. Und
was meinst du damit, anders als ich?
Naja, weil du denkst ja immer, die Leute machen sowieso nur Witze, so wie mit der Grönemeyer-Überschrift und so.
Ach so, nein, das meinte ich tatsächlich, ich wollte es nur lustig erzählen. Ich habe mich auch, also ich muss dazu jetzt mal, das ist jetzt so, ich weiß nicht, warum Peter gerade so rumzickt, aber ganz ehrlich, ist es so, nee, ich habe mich über diese Überschrift auch um das mal einfach gerade zu biegen, ich habe die Kassette geliebt. Also ich muss sagen, ich fand die Musik ganz, ganz toll von Anna und Peter und wir haben das alle im Freundeskreis wahnsinnig ernst genommen. Sonst hätte ich ja nicht.
Das war lieb, dass du das
mal. Nein, nein, natürlich. Na, wir haben das doch, um auch mal zu erzählen. Ich meine, wir haben sogar ein Fanmagazin hergestellt. Also für.
Aber darum geht's jetzt wirklich nicht.
Also nee, aber um das ist mal gerade zu biegen, dass ich nicht ironisch.
Ich wollte ja auch nur dieses Gefühl. Versuchen zu erklären, warum jetzt so eine, wir kannten einander ja damals gar nicht, Tom und ich. Warum so eine Legende in so ein Studio kommt, das lag schon an dem Artikel, das Absolut. Lag dann trotz allem auch, wir waren wahrscheinlich die totalen Dilettanten und Anfänger und auch echt schlecht, aber er hat, glaube ich, das Potenzial von Anna und den Songs erkannt. Das muss man ja einfach mal sagen. Und weil es endete dann darin, dass wir natürlich nach Hause rannten, unsere Nina Hagen LPs uns anschauten und gesucht haben,
ob steht der Name da dieser drauf Name steht,
Tom Müller drauf. Und da stand drauf. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich nur zweimal im Leben gemacht habe. Einmal bei meinem jetzigen Mann und das andere Mal bei Tom Müller. Und ich weiß bei beiden Mal nicht, warum. Es ist wirklich obskur, weil ich bin sonst die größte Hektik-Suse, die rumläuft. Ich habe gesagt, naja, da warten wir jetzt mal 2 Wochen, bevor wir uns melden.
Ah ja, um sich teuer zu machen, oder?
Ich weiß nicht, warum. Das war ein Instinkt. Das war einfach, also ich glaube, dass die Wahrheit war, das kennt Ulfi auch von mir. Ich muss jetzt irgendjemanden anrufen und den um einen Gefallen bitten oder so. Mhm. Dann kann ich das nicht bei mir im Kalender eintragen lassen. Morgen 14.20 Uhr sprichst du mit dem und ich treibe allen Wahnsinn. Ich sage, nein, das muss ich fühlen. Ich muss bereit sein für das Gespräch. Mhm. Das kannst du mir nicht eintragen. Egal wie. So. Und so, ich glaube, ich brauchte erstmal eine Woche, um das zu verkraften und dann mich darauf vorzubereiten, wie gehe ich damit eigentlich um. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Tom hat dann Jahre später erzählt, der ist beinahe durchgedreht in den 2 Wochen und dachte, wieso melden die sich denn nicht, spinnen die?
Ja.
Ja, und dann haben wir uns gemeldet und dann hat er halt gesagt, er würde einfach, also er hat halt geschwärmt davon, was wir machen und hat gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, mit ihm Demos zu produzieren.
Im Hansa-Studio damals?
Schon im Hansa-Tonstudio. Ja. Da gab es damals das Studio 1, das gibt es leider nicht mehr.
Das war toll.
Ja, also nicht Studio 1, das ist, glaube ich, hieß das Hauptstudio. Also es gab auf jeden Fall so ein kleines Studio. Es wurde immer das Nachwuchsstudio genannt. Es war so ein Raum, der war, naja, dreimal so groß wie der hier vielleicht. Aber mit einer Gesangskabine so groß ist mein jetziges Studio ungefähr. Also das war schon ganz toll. Und da hat er dann unsere Demos nicht nur finanziert, sondern er hat auch, es hat geholfen. Also Tom selbst konnte halt Orgel spielen und war ja studierter Toningenieur. Aber also 2 Anekdoten dazu. Er hat gemerkt, also ich habe mich gleich offenbart, habe gesagt, aber Tom, ich kann eigentlich gar nichts. Also ich bin weder ein Pianist, noch kann ich Noten lesen. Und mein 4-Spur-Gerät habe ich mir auch selbst beigebracht. Er hat gesagt, das macht nichts. Ich setze dir einen jungen Co-Produzenten zur Seite, weil Tom musste ja selber Geld verdienen. Sozusagen, er war wirklich eine Art Mentor für uns und Berater und war die ersten 2 Jahre, glaube ich, bei den Gesangsaufnahmen auch immer dabei, aber bei dem Erstellen der Musik und so, da saß ich dann alleine da mit Andi. Andi war ein unheimlich alter Mann von 28 Jahren, aber der konnte das halt alles. Und durch den habe ich ganz, ganz, ganz viel gelernt. Und so, und es gibt immer so bei mir so diese Grenze, ne? Also ich war noch nie richtig fleißig, aber so ich will Sachen irgendwie kapieren. So, und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt bin ich im Studio und dann habe ich Klavierunterricht genommen. Und hab so ein Pianist und ich hatte gar kein Geld. Dann habe ich so Klavierunterricht bekommen und dann habe ich das so 3 Monate später Tom erzählt und dann ist der total ausgeflippt. Und hat mich zur Schnecke gemacht. Hat gesagt, ich verbiete dir, dass du Klavierunterricht nimmst. Wenn du das machst, wirst du wissen, was du tust, und dann verlierst du dein ganzes Talent. Und das war das Beste, was er für mich je tun konnte.
Weil man dann kreativer sein muss und individueller, oder? Wenn man
weil wenn du weißt, was du tust, dann zweifelst du ja auch. Naja, oder du, oder es ist eine Gefahr, dass du berechnet wirst, oder wenn du weißt, warum.
Eigentlich war er wie so ein deutscher Rick Rubin, der genau dasselbe sagt. Er sagt ja immer, eigentlich ist interessant nicht die Professionalität, sondern die Essenz der Band oder des Künstlers. Und ich fand, dass Tom das bei euch beiden so richtig rausgeschält hat. Also die Texte, also auch was Anna Haus ausdrückt und die eigenartigen Harmonien von Peter. Ich weiß, sein Lieblingslied war immer, das mit diesen Schwänen, das hat er so wahnsinnig geliebt.
Wenn die Mona Lisa weint.
Ja, wie hieß das denn nur? Januar?
Ja,
Januar. Januar, Entschuldigung, ja, Januar. Schwäne in ihrer Grausamkeit, diese Zeile fand er so toll, weiß ich. Und viel zu kalt hat er geliebt. Ja.
Februar. Wie war er so als Typ? Eher ruhig oder eher aufgedreht? Oder er hat euch ja schon mitgenommen auf alle Fälle, so wie das gerade klingt.
Naja, das Tolle war, also die Hardcore-Rosenstolz-Fans wissen das, aber ich erzähle das lieben gern nochmal, weil es ist einfach auch so unfassbar toll. Also ich als junger Mann, er war für mich dann über die Jahre, wurde er wie so eine Vaterfigur, klingt komisch, aber eigentlich war es das. Also es war eigentlich eine Freundschaft. Mhm. Es war eine Freundschaft, wo aber eindeutig definiert war, er ist der Ältere mit der viel größeren Erfahrung und ich bin da, um zu lernen, um zuzuhören und so. Und aber das Wichtigste, was er uns vermittelt hat, war halt, dass er an uns geglaubt hat. Mhm. Um mal Vergleiche zu sagen, also wir haben dann, er hat die ersten drei CDs, CD-Produktion nannte man das damals, komplett selber bezahlt. Und die erste CD-Produktion, und das war damals ganz teuer. Mhm. Heute kannst du ja für, wenn du willst, für 1.000 Euro irgendwas machen und veröffentlichen, das ist kein Problem. Hat im Übrigen auch Vorteile, dass es heute so ist. Aber das wäre eine Sonderfolge. So, damals hat eine CD auf jeden Fall über 100.000 Euro gekostet. Bin ich jetzt richtig? Nee, damals gab es noch D-Mark. D-Mark. Aber es wäre ja jetzt mit der Inflation dasselbe wahrscheinlich. Nice. Also die erste hat irgendwie 120.000 Mark gekostet. Mhm. Weil wir durften im Hunter-Tonstudio aufnehmen, tagelang da alles machen. Also wir waren jetzt gerade vor 2 Wochen da für 10 Tage. Das ist so teuer. Mhm. Also ist, die Preise sind leider nicht runtergegangen. Also das kann man sich nur heutzutage gar nicht mehr so leisten. Und wir durften das wochenlang machen. Dann Andi wurde bezahlt. Wir wurden nicht bezahlt, sondern für uns war es ja eine Ehre, das machen zu dürfen. Aber es gab auch noch keine U-Bahn da, wo wir gelebt hatten, in Friedrichshain hin zum Potsdamer Platz. Das war alles noch völlig aufwendig. Und Tom hat gesagt, nimm dir ein Taxi. Mhm. Ich durfte also jeden Morgen mit einem Taxi zur Arbeit fahren, weil ich musste ja nach der Arbeit im Tonstudio mein Keyboard mitnehmen und ich musste ja weiterarbeiten, sozusagen. Ich habe ja dann noch nachts weitergearbeitet an meinen Songs oder was Neues programmiert, um das dann wieder ins Studio mitzubringen. Es war nur nicht so. Und das war also so eine Ehre für mich, so ein Taxi. Also fand ich völlig irre, mir ein Taxi leisten zu können. Mhm. Und aber immer wieder, wir machten das dann, die erste CD floppte. Dann hat er gesagt, Kinder, kein Problem, das wird dauern. Dann haben wir die zweite CD gemacht, die hat 140.000 gekostet, weil er dann wollte Tom Streicher aufnehmen. Mhm. Da kam das besagte viel zu kalt und da kam so ein, was haben wir, so ein Streicherlauf. Ich durfte das natürlich dann alles lernen, dann hat Peter Schürmann, der war seines Zeichens damals der größte Arrangeur, der hat diesen ganzen Sound von Marianne Rosenberg, das war natürlich von Barry White und so, ne, aber so nach Deutschland gebracht, sozusagen. Und dann hat er meine Songs arrangieren dürfen, die Streicher. Und dann kam der Peter zum Beispiel ins Studio, mir gestern schon vorgenommen, dass ich das erzähle, weil es so lustig ist. Ich hatte dann fürs dritte Album ein Lied Lied geschrieben, das hieß Lachen. Mhm. Und da ist so, das ist eine Strophe, dann kommt ein B-Teil und dann kommt ein Refrain. Und im Refrain wird der B-Teil der Strophe wieder aufgegriffen. Das ist jetzt schon Fachchinesisch, ich weiß. Und dann kommt er. Und ihr kennt mich gar nicht. Und dann erklärt er mir, wie schlecht meine Komposition das doch ist, dass man das doch nicht macht, zweimal denselben Melodieteil aufzugreifen. Und ich wusste überhaupt nicht, wovon der redet. trotzdem war es, auch das war ein toller Typ. Auch von dem habe ich ganz viel dann gelernt, weil der hat das schon super gemacht. Er hat nur meine Songs nicht
verstanden.
Auch nicht gefeiert, sagt man heutzutage. Der fand die nicht gut, aber er hat einen guten Job gemacht. War auch lieb. Und also, lange Rede, Tom hat mich mit all diesen Menschen auch noch zusammengebracht, die für mich jetzt natürlich alles so Legenden sind. Aber hauptsächlich war er halt ein Freund, weil es ging dann, das zweite Album floppte noch schlimmer als das erste. Und dann hatten wir beim dritten nur noch die Hälfte des Etats und musste auch das Studio wechseln. Wir sind dann in die Vielklangstudios gegangen. Das war dann so ein kleines Independent-Studio damals schon. Das habe ich auch geliebt. Fand ich auch in Ordnung.
Und dann ging es ja los, oder?
Nee, also es ist echt erstmal, also unsere Freundschaft war immer noch gut, aber Tom hat gesagt, wir brauchen jetzt irgendeinen Investor, Plattenfirma. Dann hat uns mit Hängen und Würgen die Polydor genommen, aufgrund von Empfehlungen von
Peter Illmann,
der damals Formel 1 Moderator doch gewesen ist, diese Popshow Formel 1. Der hat das jemandem bei der Polydor empfohlen. Auf jeden Fall klappte es mit Polydor. Mhm. Also haben wir zum ersten Mal einen Investor und was passiert? Das Album floppt schon wieder. Also das war völlig irre.
Und wie hat sich da die Dynamik eurer Freundschaft verändert durch den Misserfolg? Also habt ihr immer Angst gehabt, okay, jetzt...
Gar nicht.
Okay.
Gar nicht. Er hat gesagt, das dauert 5 Jahre.
Also man muss aber auch, ich kann nicht mal reinhaken, aber es war aber auch so, die Platten floppten, aber die Konzerte wurden immer voller. Mhm. Ne? Und Tom kam auch zu den Konzerten und Tom hat das instinktiv begriffen, dass es eine ganz eigenartige Karriere ist, also keine normale Karriere, sondern die irgendwie nicht über die Charts läuft, sondern wirklich über die Konzertsäle. Ja. Und ich glaube, das fand er ganz toll auch. Also der war ja, ich kann mich erinnern, ich stand mit ihm in der Columbia-Halle, da war es auch noch nicht so groß und sowas, wo er meinte,
sag mal naja, ungefähr ein
Jahr. Oh Mann, ich komme nicht mehr drauf, auf jeden Fall. Oder war es die Columbia-Halle? Weißt du, das ist ja mal das Tolle mit Erinnerung oder das Schlimme. Ich bringe diese Hallen durcheinander, weil ich glaube, es kann nicht die Columbia-Halle gewesen sein. Ich glaube, das war 85, 86.
90,
Entschuldigung. Zu Sex im Hotel und sowas, wo er meinte, na ja,
das war Metropol dann wahrscheinlich.
Metropol, weil er meinte zu mir dann irgendwie, na ja, jetzt ist er, das ist jetzt alles so ein bisschen moderner, ist auch richtig so, nicht mehr ganz mein Ding, aber die Balladen sind noch wunderschön. ich weiß, er hat dann irgendwie, also als er dann losgelassen hat, hat er natürlich auch gesagt, das ist aber auch richtig, dass sich's weiterentwickelt. Aber er hat total dran geglaubt. Also er hat auch überhaupt nicht.
Das sagen ja auch ganz viele erfolgreiche Menschen, dass es so wichtig war, jemanden zu hatten, der einen so eine Hand genommen hat, der dann geglaubt hat. Weil ich glaube, dieser Glaube versetzt dann auch in einem selbst den Eindruck, okay, man kann das wirklich schaffen, oder?
Also genau, Glaube versetzt dann, und dazu muss man nicht esoterisch sein, Glaube versetzt tatsächlich Berge. Also wenn jemand an dich glaubt, hast du eine ganz andere Kraft. Und er war auch... Ulf hat ja schon so viel über Franz Müntefering erzählt, seine Duschgewohnheiten und so.
Habe ich heute wieder gemacht.
Aber von Franz Müntefering stammt ja dieses, ich finde es immer noch legendäre Wort, dass er ein Alleiner ist.
Ein Alleiner?
Ein Alleiner. Mhm. Ich bin ein Alleiner, hat er gesagt. Also er ist gerne alleine und fällt auch Entscheidungen gerne alleine und so. Und Tom war das komplette Gegenteil. Und das habe ich von ihm wiederum gelernt. Also erstens, wenn du im Studio sitzt, du musst ja als Produzent ständig Entscheidungen fällen. Du musst ja nichts können, außer eine Meinung zu haben. Und das ist ja das Schwierigste. Und Tom hat damals schon immer gesagt, setz dich mal hier hin, dass wir uns angucken können. Und dann hat er mir erzählt, er hat schon bei Nina Hagen, hat er immer, leider ist mir der Name seines Kollegen und Freundes entfallen, der saß immer neben ihm und wenn Nina gesungen hat, haben die sich immer angeguckt und wenn die mussten gar nichts mehr sagen, wenn es der Take war, dann war es der Take. Und also ich habe von Tom sowieso das Gesang produzieren halt gelernt, also Gesang aufnehmen. Das ist für mich ja die Königsdisziplin, alles andere.
Ja.
Oh Gott, liebe Musiker, ich liebe euch, aber also für Musik mit Gesang ist natürlich am Ende das, was die Leute hören, ist immer der Gesang. So, und das ist die Königsdisziplin. Und das wird wir hatten es gerade jetzt im Studio, da wird eine Stunde lang das Mischpult eingestellt fürs Schlagzeug und der Gesang so 20 Sekunden. Ach, ist doch egal, wenn man die Sängerin gerade nicht sieht und so. Das ist, also will ich jetzt keinem vorwerfen, war auch nicht so. Aber oft ist immer diese Attitüde und das ist natürlich völlig falsch. Also, da bin ich total oldschool. Also ich richte alles um den Gesang aus und muss auch sagen, habe mich auch immer gesagt, also dadurch, dass ich das durch Tom gelernt habe, war ich immer sehr überzeugt, dass ich das kann. Und bis ich Josh traf, also Joshi kann auch Gesang aufnehmen, ist der Erste. Mhm. Aber hat auch gedauert zwischen uns, bis wir da auf einer Linie waren.
Muss ich einfach jetzt mal, ich finde schon, dass Peter der Beste ist da. Also das muss ich einfach mal, da muss ich widersprechen. Das ist immer, nein, nicht um dich jetzt irgendwie zu pleasen oder sowas. Peter hat wirklich, also er hat vielleicht keinen Klavierunterricht bekommen, aber du hast eine Mega-Ausbildung im Gesang. Das hat auch nicht George und sowas. Das ist sowas ganz Spezielles, zum Beispiel dieser Satz, sing mal traurig, aber mit lächelndem Mund und so. Das sind so kleine Handwerkssachen, die wirklich ganz, ganz viel bringen. Und ja, also ich finde auch, dass Gesang aufnehmen oft vernachlässigt wird.
Und ja, so auch dieses Ding, das hatten wir jetzt auch in Hansa Tonstudios, also jetzt ohne Tom. Mhm. Also das wäre früher nie so gewesen. Also heutzutage ist dadurch, dass wir in so einer modernen Welt leben, haben die Sänger dann, können die selber regulieren, wie laut ist das Instrument, wie laut ist meine Stimme und was weiß ich nicht. Das ist völlig falsch. Weil jeder Sänger, jede Sängerin, also das kommt darauf an, wie viele Jahre war sie eigentlich schon im Studio oder eher? Was ist die Erfahrung? Und die ganze Technik und so, um wie damit umzugehen und dass ich meine, für jedes Lied ist sogar anders. Also da muss also manchmal muss der Sänger sich überdimensional laut hören und manchmal überdimensional leise und beides ist doch Sache des Produzenten, dafür zu sorgen. Und heutzutage ist, stell dich mal so ein, wie es dir wohl geht. Nein.
Und dann wundert man sich, dass sie brachial laut singt. Aber ich glaube, das ist schon sehr fachspezifisch, weil ich finde,
die Folge ist ja für Tom.
Ja, ich weiß. Da müssen die Hörer durch. Ja, nee, ich finde schon, kein Hörer muss durch irgendwas. Ich fand ja aber was Juli da eingebracht mit diesen Dingen, dass es immer so wichtig ist, dass Talent alleine auch nicht ausreicht, dass man irgendjemand braucht, der das Talent auch entdeckt und halt fördert. Und das ist was ganz, ganz, also das ist eigentlich so ein Geschenk war, weil ich weiß nämlich, als Peter, weil wie gesagt, das ging ja gar nicht vorwärts mit Rosenstolz. Mhm. Für uns war ein halbes Jahr, jetzt ist ein halbes Jahr nichts. Früher war ein halbes Jahr ganz, ganz viel. Und so also gerade in dem Alter, und du hast dich auch schon beworben, irgendwie als Stuart, ne? Kannst dich erinnern, du hast ja die Unterlagen geholt, weil du, und es fanden wir auch beide in Ordnung, dann machst du halt das und sowas, weil es war natürlich auch so eine Verzweiflung, wenn man dann irgendwie auch denkt, okay, das reicht vielleicht nicht, weil man weiß ja auch wirklich nicht, wann ist jetzt Schluss mit sich mühen, um diese kreativen Jobs sind ja auch mal so sensibel und
es war ja so, es waren ja auch wirtschaftlich schlimme Zeiten. Also als wir hierher zogen nach Berlin, da lagen die Jobs auf der Straße, aber schon 2 Jahre später war das ja ganz anders. Und dann habe ich ja ein Jahr Haare gewaschen bei Udo Walz. Und dann, jetzt das Tolle war, da hat Tom uns zwar entdeckt, aber es ging nichts. Und dann kam kein Geld und ich habe mir ja nicht getraut, das Tom zu sagen, aber wir haben durch die Konzerte ja auch nicht wirklich was verdient. Sehr ausberechnet, wenn da 30 Zuschauer kommen. Und dann dachte ich, Gott, ich muss irgendwas machen. Und dann habe ich tatsächlich so eine Bewerbung an die Lufthansa geschrieben. Aber ich war damals zum Glück auch zu klein. Also damals gab es noch, du musstest noch Gardemaß haben. Und ich mit meinen 1,72 wäre nicht, also British Airways hätte ich vielleicht genommen. Ja. Die haben jeden genommen.
Ich finde das so, wahnsinnig spannend und ich würde noch viel mehr auf eure Beziehung auch eingehen. Und wenn euch das nicht ausmacht, nichts ausmacht, ist so ein spontaner Gedanke von mir, dann könnten wir hier jetzt diese Folge beenden und dann nächste Woche an der gleichen Stelle weitermachen. Ich will nämlich wissen, wie sich die Beziehung dann verändert hat zwischen euch, wann es richtig angefangen hat, loszugehen und vor allen Dingen, wie dann auch jetzt zum Schluss die Beziehung war, weil er muss ja unfassbar stolz ja auch auf euch gewesen sein. Ist es okay für euch oder sonst schneiden wir hier? Und,
absolut, ja.
Ja? Okay, dann hören wir uns nämlich genau nächste Woche hier wieder mit dem zweiten Teil zu Tom Müller, zu seinem Andenken und wir freuen uns, wenn ihr bis dahin auch wieder dabei seid. Bis dahin, eine schöne Woche.